Also man muss sich das mal vor Augen führen, welchen Umfang das hat. Wir haben 1,2 Millionen Behandlungseinheiten am Tag in der Physiotherapie. Also werden 1,2 Millionen Menschen pro Tag physiotherapeutisch behandelt. Da sieht man, glaube ich, schon mal, welche Bedeutung die Physiotherapie hat.
Position beziehen, Wissen teilen. Haltung bitte. Der Gesundheitspodcast vom Verband für Physiotherapie Nordrhein-Westfalen. Hier ist Frank Ahnefeld.
Das Frühjahr der großen Reformvorhaben in Deutschland hat begonnen. Deutschland soll jetzt ordentlich durchreformiert werden. Das Bundeskabinett hat das erste große Sozialreformprojekt der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz auf den Weg gebracht. Die Runde der Ministerinnen und Minister um Gesundheitsministerin Nina Warken beschloss in Berlin einen Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, das sogenannte Beitragsstabilisierungsgesetz. Dieses soll die Defizite der Krankenkassen ausgleichen und die Beiträge der Versicherten stabil halten. So jedenfalls der Plan. Kenner und Akteure des Gesundheitswesens zweifeln massiv an diesen Plänen. Darüber und speziell über die geplanten Kürzungen in der Physiotherapie wollen wir heute in unserem Podcast Haltung bitte sprechen. Mein Gast und Gesprächspartner Steffen Gabriel. Steffen Gabriel ist Leiter Politik und Wissenschaft beim VPT, Verband für Physiotherapie, ein kluger und erfahrener politischer Beobachter und Analytiker unseres Gesundheitswesens. Herzlich willkommen, lieber Steffen.
Ja, vielen Dank.
Steffen, ist das jetzt der große Wurf, wie es die Bundesregierung in Aussicht stellt? Bundeskanzler Merz nannte dieses Beitragsstabilisierungsgesetz sogar historisch. Wie blickst du auf den vorgelegten Gesetzentwurf?
Vielleicht etwas kritischer, als du es gerade dargestellt hast, lieber Frank. Also es sind natürlich Einsparungen im Gesundheitsbereich und wer die Ausgabenentwicklung sich anschaut, merkt natürlich, dass die Beitragsprozentsätze nach oben gegangen sind und das soll begrenzt werden. Und von daher hat man Einsparungen vorgenommen. Jetzt muss man natürlich sagen, das Paket sieht vor, dass die Ausgaben für die medizinischen Leistungen künftig nicht mehr stärker steigen dürfen als die Einnahmen der Kassen. Und das ist schon ein erheblicher Wechsel. Wir kommen von der medizinischen Notwendigkeit und einer Versorgung, wenn ich den Bedarf habe. Und jetzt sage ich auf der anderen Seite, die Ausgaben begrenze ich und koppel sie an die Einnahmen. Und die Einnahmen hängen ja nun mal vom Arbeitsmarkt ab und nicht von der medizinischen Notwendigkeit oder vom Gesundheitszustand der Bevölkerung. Das heißt, wir haben eine alternde Gesellschaft mit immer längerer Lebensdauer, komplexeren Krankheitsbildern. Und da koppel ich jetzt an die Einnahmenseite die Versorgung dieser alternden Gesellschaft. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Versorgung und auf die angebotenen Leistungen. Also von daher sehe ich das ein bisschen kritischer. Das ist ein erheblicher Systemwechsel. Und die Einsparungen werden natürlich Auswirkungen auf die Versorgung haben, ja.
Spötter und Kritiker sagen ja, das ist keine Reform, sondern eher eine Spar- und Streichliste. Was plant die Bundesregierung konkret in diesem Gesetzespaket?
Also man hat Einsparungen geplant von 16 bis 20 Milliarden Euro. Aber wichtig ist auch, das ist jetzt erstmal aufs Jahr gerechnet. Das heißt, man wird auch langfristige Einsparungen haben. Dann steigen die Summen entsprechend und man hat im Wesentlichen bei den Leistungserbringern die Vergütungsbegrenzung eingezogen. Das heißt, die zukünftigen Erhöhungen hat man an die Grundlohnsumme gekoppelt und hat dann noch einen Abschlag von 1% zusätzlich vorgenommen, sodass vor allen Dingen eben diese Vergütungserhöhung deutlich begrenzt wurden. Es gab noch Effizienzvorgaben, dass man gesagt hat, hier sparen wir 100 Millionen, da nochmal ein wenig, hier ein wenig. Die Zuzahlungen wurden angepasst, also der Erhöhung der Eigenanteile bei Medikamenten, aber eben auch allen anderen Leistungen. Und ich glaube, den Großteil der Debatte hat man mitgekriegt über eine Familienversicherung und die Frage, ob es eigentlich einen Steuerzuschuss geben wird. Der wird jetzt auf der einen Seite gekürzt, auf der anderen Seite wird er für die Bürgergeldempfänger ein bisschen nach oben gezogen. Also von daher hat man schon mehrere Stellschrauben gedreht.
Kommen wir nochmal konkret zu dem Gesetzespaket. Welche Auswirkungen hat dieses Reformvorhaben zum Beispiel auf die Physiotherapie, auf die Branche, die du ja auch vertrittst? Wie sieht es für die Zukunft der Physiotherapie aus?
Also das sind drei Maßnahmen, die die Physiotherapie direkt betreffen, beziehungsweise auch alle Heilmittel. Das heißt, wir haben einmal diese Grundlohnsummenbindung, die ich gerade schon erläutert habe, mit dem Abschlag. Bisher hatten wir, Gott sei Dank muss man sagen, weil das eigentlich ein politischer Erfolg war, eine Vergütungsverhandlung, und da war das Ziel, die angemessenen Preise zu erreichen. Das heißt, wir haben reale Kostenentwicklung abgebildet und danach die Vergütung entsprechend angepasst in den Verhandlungen mit den Krankenkassen, also in der Selbstverwaltung. Das heißt, die Vergütungssteigerungen waren gekoppelt an die realen Kosten. Und das ändert sich jetzt, wenn ich die Grundlohnsumme nehme, hat das nichts mehr mit den realen Kosten zu tun, und ich habe noch einen zusätzlichen Prozentpunkt Abschlag. Das heißt, das sind Vergütungskürzungen, ganz klar. Das Zweite ist, dass man in der Planko-Verordnung, eine sehr neue Versorgungsform, eingeführt im November 2024, die Pauschale gekürzt hat, die für den organisatorischen Mehraufwand vorgesehen war. In der Therapiesteuerung, Dokumentation und Ähnlichem, das sind, also es waren 55 Euro, es ist dann noch ein, zwei Vergütungserhöhungen kommen da drauf, und dann waren es etwas über 58 Euro, bei denen wir aktuell sind. Die sollen gestrichen werden und abgeschafft werden. Das wirkt natürlich auch vergütungskürzend, und eben die Zuzahlung, das, was ich eben auch schon erwähnt habe, die ist in der Physiotherapie mit 10 Euro je Verordnung und 10% der Behandlungseinheit drin, und das wird erhöht und soll auf 15 Euro hochgesetzt werden.
Also diese drei ganz konkreten Punkte, vielen Dank. Kommen wir zur Bedeutung der Physiotherapie in einem modernen Gesundheitswesen. Welche Rolle spielt die Physiotherapie aus deiner Sicht?
Naja, eine zentrale. Also das muss ich natürlich sagen als Verbandsvertreter, aber das ist ja eigentlich der große Gewinn, dass man die Physiotherapie dahin entwickeln konnte, dass sie eine zentrale Rolle in der Versorgung hat, und die therapeutischen Maßnahmen sind ja eigentlich nicht wegzudenken. Also in der Rehabilitation ist das Gang und Gäbe. Ich habe nach einer OP habe ich Physiotherapie. Ich habe auch sonst x Erkrankungen, die ich mit der Physiotherapie behandle. Also man muss sich das mal vor Augen führen, welchen Umfang das hat. Wir haben 1,2 Millionen Behandlungseinheiten am Tag in der Physiotherapie. Also werden 1,2 Millionen Menschen pro Tag physiotherapeutisch behandelt. Da sieht man, glaube ich, schon mal, welche Bedeutung die Physiotherapie hat. Und sie soll ja sogar weiterentwickelt werden, oder sie entwickelt sich weiter. Das heißt, man hat mit der Blanko-Verordnung die Therapieplanung und Steuerung in die Hände der Physiotherapeuten gelegt, weil man gesagt hat, das sind die ExpertInnen der Therapie. Also hat man das vom Arzt weggezogen, hat gesagt, er stellt die Diagnose, aber die Therapie liegt in den Händen der Physiotherapie, und wir reden auch über ein Primärversorgungsmodell, in dem eben die Physiotherapie über den Direktzugang nochmal weitere Behandlungsautonomie kriegt und mehr übernehmen soll. Und da ist es natürlich besonders schwierig, wenn man jetzt mit einer Kürzung reingeht.
Dieses Beitragsstabilisierungsgesetz ist ja noch ein Gesetzentwurf. Dieser kommt nun in die parlamentarische Beratung und Abstimmung im Bundestag. Da kann sich ja noch das ein oder andere ändern. Wie heißt es so schön, du kennst das auch, das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es eingebracht wurde. Was ist aus deiner Sicht zu ändern? Ich höre auch Stimmen aus den Fraktionen, die auch nicht alle sehr zufrieden sind. Welche Kritikpunkte siehst du, wenn du die vielleicht noch mal etwas hervorhebst, und welche Reformmaßnahmen fordert der VPT?
Also der Hauptkritikpunkt ist eigentlich, dass man sehr pauschal vorgegangen ist. Also man hat einen ausufernden Prozess gehabt mit einer Finanzkommission Gesundheit, die sich sehr genau, sagten sie, das Gesundheitssystem anschauen und auch Anfragen gestellt haben an die betroffenen Verbände und gesagt haben, welche konkreten Maßnahmen halten Sie denn für geeignet, um die Ausgaben zu senken und Effizienzen zu heben? Und das Ergebnis ist eine pauschale Kürzung über alle Leistungserbringer hinweg, in denen ich sage, wir binden euch an die Grundlohnsumme und ziehen noch für 3 Jahre 1% ab. Also das ist schon eine erhebliche Kritik meinerseits, und das ist ja eine einfach eine pauschale Kürzung über alle hinweg. Und man hat eben nicht mehr geschaut, welcher Bereich ist denn vielleicht ineffektiv, wo kann ich Effizienzgewinne heben, wo wird zu viel Geld ausgegeben und wo gibt es Sparpotenzial. Weil wenn man sich das angeschaut hätte und die Physiotherapie anschaut, also da bin ich schon ein wenig angefasst, wenn ich da von überproportionalen und unverhältnismäßigen Steigerungen in den letzten Jahren lese. Das ist einerseits richtig und andererseits falsch, denn wir haben einen dringenden Aufholbedarf gehabt in der Physiotherapie. Wir hatten 2000 Euro Bruttomonatslohn für Angestellte in der Physiotherapie. Und da hat die Politik erkannt, nach viel Lobbyarbeit und Einflussnahme natürlich auch, dass das so nicht weitergeht und hat ganz gezielt gesagt, wir wollen diese Vergütungen, diese Preise anheben. Das hat man geschafft und jetzt fängt man sich quasi den Vorwurf dafür, dass man auf einem immer noch nicht hohen Niveau, also wir sind jetzt bei 3.200 Euro Gehältern in der Physiotherapie im Median, die liegen in der Pflege 1.000 Euro höher. Und bei den Sozialversicherungsfachangestellten der Krankenkasse 1.500 Euro höher. Also wir sind nicht unangemessen gestiegen. Überproportional ist richtig, ja, aber das war ein Nachholeffekt, der dringend notwendig war. Und das ist jetzt natürlich schwierig, wenn man da die Kürzung reinnimmt, weil man muss auch sagen, das ist ja keine Einmalkürzung. Also wenn ich jetzt an die Grundlohnsumme koppel, dann habe ich wieder keine realen Kosten drin. Und die Kürzungen, die jetzt greifen in jedem Jahr, die multiplizieren sich ja auf. Ich habe ja einen Zinseszinseffekt und ich hole es ja nicht nach. Also wenn man jetzt von Kürzungen ausgeht, ist es natürlich schwierig zu sagen, wie viel Prozent sind das genau. Also wie ist die reale Kostenentwicklung, wie ist die Inflation in den nächsten Jahren und wie ist in dem Zuge die Grundlohnsumme. Aber gehen wir mal von 2% Kostenreduktion aus. Dann habe ich diese 2% ja nicht nur in einem Jahr, sondern ich reduziere ja dauerhaft den Sockel. Und das ist das, was wir natürlich kritisieren. Das heißt, ich habe eine Kürzung von 2%, während in der Physiotherapie bei knapp 10 Milliarden ungefähr 200 Millionen. Dann habe ich im Folgejahr wieder 200 Millionen, aber mir fehlt ja der Sockel vom Vorjahr. Also habe ich schon 400 Millionen und im Folgejahr sind es 600 Millionen. Und wenn ich dann noch einen Zinseszinseffekt mitrechne, haben wir es mal ausgerechnet, habe ich eine Sparung von 775 Millionen. Und die bleibt. Denn ich habe ja nach den 3 Jahren nicht etwa, wir holen das wieder auf und stellen auf angemessene Preise. Das heißt, ich habe dauerhaft fehlen mir 700 Millionen Euro im System. Und das ist eine strukturelle Unterfinanzierung und die ist offensichtlich gewollt. Denn so schwierig ist die Mathematik dahinter nicht. Das weiß man und das ist eine dauerhafte Unterfinanzierung in einem Bereich der Physiotherapie, die von einem massiven Fachkräftemangel geprägt ist. Und das habe ich dann vielleicht eingangs schon gesagt, wenn ich sage es jetzt, das stört mich besonders, wenn man dann sagt, oh, das wird keine Versorgungsauswirkungen haben.
Also ich höre da dringenden Handlungsbedarf für die Physiotherapie heraus. Du hast es sehr eindrücklich geschildert. Mein Eindruck ist ja, dass dieses ganze Gesetz mit heißer Nadel gestrickt wurde. Da wurde jetzt letzte Woche ein Gesetzentwurf ja im Kabinett durchgepeitscht. Es gab kaum Zeit für Beratungen und Anhörungen im Vorfeld und es soll jetzt bis zur Sommerpause, also bis Juli, im Parlament verabschiedet werden. Also Reformen, die über Jahre verschlafen und verdrängt wurden, sollen jetzt in kürzester Zeit aufgeholt werden. Was plant der VPT jetzt konkret, um noch Einfluss zu nehmen auf dieses Reformpaket, auf diesen Gesetzentwurf?
Ja, es ist ein kurzer Zeitraum, aber das Gute ist, da muss man nur ein bisschen schneller reagieren. Also wir sind ja schon länger an dem Prozess beteiligt, das muss man natürlich sagen. Das heißt, wir sind ja schon im Thema. Also die Finanzkommission, das habe ich ja schon mal erwähnt, hat ja auch nachgefragt, was halten Sie für relevante Maßnahmen? Das heißt, wir haben uns damit schon beschäftigt und haben auch Vorschläge gemacht, wie man sparen kann, wie man mit Bürokratieabbau arbeiten kann, wie man die Physiotherapie in ihrer Rolle besser einsetzen kann, wie man sie in der Primärversorgung einsetzen kann, wie man sie zur OP-Vermeidung einsetzen kann. Also so ein Gesetz beginnt ja schon viel früher und das haben wir auch schon dann begleitet. Einmal als VPT, aber auch über unseren Dachverband, den SHV, gemeinsam dann für alle Heilmittel. Also man kämpft da ja nicht alleine, sondern man hat ja noch Unterstützer aus den anderen Berufsverbänden. Und das heißt, der Prozess läuft schon wesentlich länger. Da sind wir schon reingegangen mit Positionen. Wir haben auch davor gemahnt, diese Kürzung vorzunehmen. nehmen und haben auch über diesen Fachkräftemangel, den wir haben und die Versorgungslücke, die daraus entsteht, haben wir natürlich schon informiert und das angemahnt. Wenn jetzt der Kabinettsentwurf kommt, dann hat man die Möglichkeit zur Stellungnahme. Das haben wir natürlich auch wahrgenommen. Und dann kommt die komplette politische Interessenvertretung. Also man geht auf den Gesundheitsausschuss zu, man spricht die einzelnen Fraktionen an, man spricht die Abgeordneten an in den Bundesländern im Gesundheitsausschuss. Da hilft uns auch als VPT die Struktur, die wir haben, dass wir in der Fläche breit vertreten sind. Also danke auch an die Landesgruppen. Also das ist ja keine One-Man-Show oder sowas, sondern da arbeitet natürlich ein ganzer Verband mit sehr vielen Menschen dran, im Ehrenamt, im Hauptamt, dass man dann sagt, wir gehen jetzt auf die Politik zu und sagen, was finden wir gut, was finden wir schlecht? Und was wir schlecht finden, ist vor allen Dingen die Vergütungskürzung und die dauerhafte Unterfinanzierung. Die kennen wir schon aus der Vergangenheit, war nicht gut und dahin wollen wir nicht zurück. Und dann bereitet man eben entsprechende Stellungnahmen vor, Positionspapiere, bringt die in die Politik und probiert Einfluss zu nehmen. Der Zeitraum ist tatsächlich knapp. Umso intensiver muss man jetzt arbeiten. Öffentlichkeit herstellen vielleicht noch. Also ne, man hat ein ganzes Bündel an Maßnahmen, dass wir natürlich unsere Mitglieder informieren, dass wir auch eine Social-Media-Kampagne fahren. Wir haben jetzt eine Umfrage gestartet. Was bedeutet das für eure Praxis? Also man bringt sich da schon in Stellung und nutzt die verschiedenen Kanäle für den Einfluss.
Du hast dein Ohr ja nah am Deutschen Bundestag. Du bist gut vernetzt in die Politik und in den Bundestag. Was hörst du aus den Fraktionen zu diesem Gesetzentwurf? Ich habe es eingangs erwähnt, ich höre viel Kritik, viele Abgeordnete, die sagen mir, naja, wie heißt es so schön, mit der Faust im Sack werde ich wohl zustimmen, ich bin aber nicht zufrieden. Was hörst du aus den Fraktionen?
Ja, Ähnliches. Also das ist natürlich schwierig. Also ich habe das eingangs gesagt und da kann man auch Verständnis haben und muss man auch haben, wenn die Ausgabenentwicklung ist, wie sie ist und die Sozialabgaben immer weiter steigen, dass man eine Begrenzung sucht. Das ist natürlich nachvollziehbar. Wenn man jetzt die Debatte anschaut, dann geht es vor allen Dingen um den Ausgleich der Kosten für die Bürgergeldempfänger. Das ist ein gar nicht so geringer Posten. Das sind 15 Milliarden und wir reden jetzt über 250 Millionen Ausgleich. Also fragt man sich natürlich schon, das ist ja rechte Tasche, linke Tasche. Man verschiebt die Kosten und sagt, oh, der Haushalt gibt es nicht her. Das ist natürlich kritisch zu sehen, aber man kann auch in einem System sparen. Das muss man natürlich sagen. Und da hört man jetzt die unterschiedlichsten Wahrnehmungen, sei es die Familienversicherung und Ähnliches. Das Problem ist eher, die Physiotherapie ist nicht der größte Posten. Das ist gut wie schlecht. Also das muss man natürlich sehen. Was man hört, ist natürlich viel die Frage, wo kann man eigentlich sparen, wie kann man sparen. Das wird schon rege diskutiert, ob jede Maßnahme greift, aber die Physiotherapie ist nicht immer Thema. Und das ist natürlich wichtig, dass wir sagen, wir sind da auch ein Sonderfall. Bei uns liegt die Vergütung deutlich unter den anderen Bereichen und das ist eigentlich kein Sparposten, sondern mit der Physiotherapie lässt sich ja Geld sparen. Also ich habe das immer so en passant nochmal formuliert und das ist, glaube ich, was im Moment noch nicht debattiert wird, nämlich wie wird dieses System effizienter gestaltet, wie nutzen wir die vorhandenen Kompetenzen der Heilmittelerbringer dann auch, um in anderen Bereichen Geld zu sparen. Wenn sie bei uns die Kürzungen haben, dann bedeutet das ja nur, dass ich in anderen Bereichen mehr Kosten erzeuge. Also wenn ich keine Physiotherapie habe, gehe ich in die OP. Wenn ich keine Physiotherapie habe, gehe ich in die stationäre Versorgung. Alles ist immer teurer als die Physiotherapie. Also von daher wird das tatsächlich ist auch die Frage, und das ist das, was man in diese Debatte, die jetzt läuft, transportieren muss. Lohnt sich das? Sollte ich das tun oder habe ich nicht am Ende mehr Kosten, als ich jetzt in den kurzfristigen Einsparungen realisieren kann? Also es ist schwierig, weil natürlich muss man sehen, diese Grundlohnsummenbindung, die geht ja über alle. Und das ist dann schon eine Herausforderung auch nochmal, wenn man einmal eine Pauschalkürzung hat, dann wieder das runterzubrechen und zu sagen, in dem Bereich lohnt es sich nicht. Und also es ist schon eine allgemeingültige Maßnahme und das macht das so schwierig jetzt natürlich.
Ja. Vielen Dank. Das Gesetz heißt Beitragsstabilisierungsgesetz. Was meinst du, bleiben die Beiträge, sollte das Gesetz so verabschiedet werden, bleiben die Beiträge stabil oder wie werden sich die Beiträge entwickeln? Du hast ja auch eingangs schon gesagt, im Grunde ist es ein großer Verschiebebahnhof. Ja, also die Leute werden Kürzungen hinnehmen, haben höhere Zuzahlungen. Es ist ja rechte Tasche, linke Tasche. Aber das Ziel ist ja, die Beiträge stabil zu halten, sowohl für die Versicherten wie auch die Arbeitgeber. Wird sich dieses Ziel einstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir auf die Beiträge schielen, also wenn ich die Zuzahlung erhöhe und kriege da zwischen 2,5, 5 Milliarden, das sind ja unterschiedlichste Berechnungen und Zeiträume im Raum. Wenn ich über die Zuzahlung natürlich 2 Milliarden ins System bringe, muss ich die Beiträge nicht anpassen, weil ich da 2 Milliarden nicht ins System kriegen muss. Also von daher funktioniert das natürlich, aber die realen Kosten sind ja damit nicht gesunken für die Versicherten oder die Beitragszahlenden. Und das ist natürlich schwierig. Also von daher, ja, das ist ein Einsparungskonzept, das ist eine Reform, aber wir haben ja nicht die Strukturreformen vorgenommen. Die sind jetzt in Aussicht gestellt als zweites Paket, dass wir Strukturreformen dann machen werden. Aber mit diesem ersten Wurf hat man, glaube ich, den Kostenanstieg beschränkt. Aber das wird natürlich Konsequenzen haben, weil auch in den anderen Bereichen Leistungskürzungen werden Auswirkungen auf die Versorgung haben, ja.
Ja, lieber Steffen, vielen Dank für deine Einordnung und Analyse zu diesem Reformprojekt. Der VPT ist jetzt sehr aktiv unterwegs und wird sich mit allen Kräften für die Physiotherapie einsetzen. Ich wünsche euch dafür viel Erfolg und alles Gute. Ich befürchte ja, dass wir uns in naher Zukunft mit weiteren Reformmaßnahmen zu beschäftigen haben, denn die, du hast es gesagt, die Ausgabenentwicklung im Gesundheitswesen allein schon aus demografischen Gründen oder der stetigen Zunahme versicherungsfremder Leistungen im System läuft den Einnahmen auch in den kommenden Jahren davon. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf den Webseiten des VPT. Vielen Dank für Ihr Interesse. Verpassen Sie keine Ausgabe unseres Gesundheitspodcasts. Folgen Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bis nächste Woche. Vielen Dank.
Haltung bitte. Der Gesundheitspodcast vom Verband für Physiotherapie Nordrhein-Westfalen. Erfahre mehr auf vpt-nrw.de.
Ein All Ears on You Original Podcast.